Wir haben gerade heute meine jüngste Tochter gesagt, Mami, hast du gewusst, wenn man seine eigenen Böcke isst, ist es gut für das Immunsystem? Dann habe ich ihr gesagt, okay, das ist, wieso wir immer so gesund sind. Also das ekelt mich nicht.
Die eigenen also, Böcke essen?
Ja, das würde ich meinem Kind deine nicht eigenen sagen. Böcke? Das kann schon mal vorkommen, ja.
Das ist Wahrheit, Wein und Eisenrings ehrlichste Gesprächsformat von der Schweiz. Mein Name ist Yvonne Eisenring, ich bin in der Olea der Langstrasse in Zürich. Es ist Abend um 6 Uhr und bei mir am Tresen sitzt die Moderatorin und Journalistin Eva Wannemacher. Eva Wannemacher hat ihre Fernsehkarriere bei Tele Zürich gestartet. Ab 1995 hat sie dort die News moderiert. Mit 27 hat sie zum Schweizer Fernsehen gewechselt, wo sie es 10 vor 10 moderiert hat. Sie hat für die Kultshow Big Brother einen Abstecher zu TV3 gemacht und war nachher kurz bei Dreisat. Seit 17 Jahren moderiert sie den Kulturplatz beim SRF. Eva Wannemacher ist 49, hat einen Sohn und 2 Töchter und lebt in Zürich. Ich freue mich sehr. Bist du da?
Hallo Ivan, ich freue mich auch.
Zum Wohl.
Cheers.
Wir kennen uns ja noch nicht. Ich erkläre immer, erklären, von wo sich die Leute kennen und wie ich die Leute kenne. Und wir kennen uns nicht, obwohl ich unbewusst eigentlich so deine Karrieremeilensteine einfach nachgemacht habe. Also ich habe auch ein Matz gemacht.
Du bist eine Nachmacherin.
Ich bin voll eine Nachmacherin. Ich habe auch bei Tele Zürich gestartet, nachdem ich kurz beim Limmataler war. Du bist bei einem anderen Aargauer Zeitung.
Bremgarten Bezirksanzeiger. Aargauer Tagblatt.
Und mit 27 bin ich auch bei Tele Zürich weg. Bin dann aber halt in die Kunst-Kulturbranche und du bist zum SRF. Und dich kennt man ja darum auch als Moderatorin vor allem. Was man aber wahrscheinlich nicht weiss, was man aber kann anlesen auf deiner Webseite, ist, dass du eine Ausbildung machst zur Sexologin und dass du dich sehr mit Yoga und Schamanismus auseinandersetzt. Wie genau. Das?
Wie also, was ist so weit, wie hat genau? So weit können kommen?
Wie nach was hat Tele Zürich und das SRF bei dir ausgelöst, dass du jetzt beim Schamanismus gelandet bist?
Genau, es war ein langer Weg.
Genau.
Ja, das ist für mich nicht so erstaunlich, weil ich das seit Jahren ist das ein Teil von meinem Leben und ich habe das lange privat gemacht. Ich mache seit fast 20 Jahren Yoga und so ernsthaft sicher seit 15 Jahren.
Also das heisst ernsthaft? Ab wann macht man ernsthaft Yoga?
Indem man es fast jeden Tag macht.
Okay, wow, ja gut, das ist ernsthaft. Ja.
Nein, so lange mache ich es auch noch nicht täglich, aber schon, dass es immer mehr auch ein Teil von meinem Leben geworden ist. Und dass es mir einfach besser geht, wenn ich es praktiziere und dass ich es auch vermisse.
Wie viel machst du? Wie viel Yoga machst du?
Also inzwischen mache ich es wirklich täglich.
Und dann 10 Minuten, halbe Stunde?
Zwischen einer Viertelstunde und einer Stunde. Also es gibt so ein Minimalprogramm, das ich einfach wirklich immer mache, auch wenn ich um 5:30 aufstehe, weil es mir einfach nachher viel besser geht, gerade wenn ich muss arbeiten muss, was oft sehr früh am Morgen ist. Oder dann, wenn ich mehr Zeit habe, natürlich länger.
Mhm. Und wieso Sexologin?
Also Sexologie ist ein Baustein in verschiedenen, sind verschiedene Module zu Ausbildungen, die ich zum Teil schon gemacht habe oder noch dran bin. Und Sexologie ist für mich, oder überhaupt Sexualität, ist für mich ein total spannendes Feld, wo ich gerne mehr erfahren will. Und auch in meinen Coachings für Frauen, in meinen Beratungen für Frauen, soll es auch um Weiblichkeit gehen, natürlich auch um Sexualität.
Auf deiner Homepage steht, wecke die Göttin in dir. Ja, also... Habe ich gedacht,
hast du sie noch nicht geweckt?
Welche Göttin und B, wie? Wie wecke ich die? Also, wie weiss ich, ob sie noch schläft? Wie weiss ich, ob sie aufstehen muss? Wie weiss ich, ob sie überhaupt eine Göttin hat oder mehr?
Ob sie überhaupt eine gibt, genau. Ob sie schon da ist oder nicht.
Wo ist die Göttin?
Ja, es gibt ja ganz viele Göttinnen. Da muss man sich zuerst herausfinden, welche
das kann wecken.
Ja, oder in diesem riesen Firmament. Ich glaube, das ist natürlich ein Sinnbild für etwas, das heisst... Also das Erwachen, vielleicht das spirituelles Erwachen. Ich weiss, du hast das Wort nicht gern. Das habe ich in einem anderen Podcast gehört.
Spirituell?
Spiritualität. Oder
doch,
vielleicht war es dein Gegenüber.
Nein, das war mein Gegenüber.
Es geht natürlich viel um Spiritualität und um bewusste Weiblichkeit, wo ich zum Beispiel sehr in einer selbstverständlich gleichberechtigten Umgebung aufgewachsen bin. Meine Mutter ist auch arbeiten und es sind emanzipierte Menschen, meine Eltern beide. Hat es doch viele Prozesse gegeben, die ich eigentlich erst nach dies nach gemacht habe und eigentlich erstaunlicherweise erst spät noch ein paar entscheidende, wo jetzt so zwischen 45 und 50, wo ich ja gleich werde, wo ich muss sagen, ich habe wirklich ein Erwachen. Ich habe das Gefühl, ich bin so in Jahren vom Erwachen.
Also und was das, für ein Prozess?
Dass ich wie neuer anschaue oder anschaue, was wirklich für mich wichtig ist und was meine Bedürfnisse sind. Und auch das hat natürlich viel mit Sexualität zu tun, mit Weiblichkeit zu tun, mit einem Selbstverständnis von sich selber, mit einer Selbstermächtigung als Frau. Und das hat mich einfach als 30-jährige Frau hat mich das nicht interessiert. Ich konnte mir darunter auch gar nicht können, oder ich habe gar nicht erst die Wörter erkannt oder verwendet, weil es einfach gar kein Thema war. Ich war dort auf der Autobahn vom Leben gewesen, mit Job und Kind bekommen. Und ich dachte, das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun. Ich weiß es nicht.
Und wenn du sagst, du sollst dich für den Schamanismus interessieren, heisst das, du nimmst auch Ayahuasca oder gehst an Ritual? Oder was heisst das konkret?
Ja, also ich mache auch Ritual. Ich nehme Teil an Ritual. Und ich finde, das ist etwas extrem Reinigendes, etwas ganz Tiefes. Wo mir hilft, im Alltag die Kraft zu behalten, die Gelassenheit zu behalten, die Ruhe zu haben, die ich habe inzwischen, die auch für mich jetzt ein langer Weg war. Also die Journalistin sein, das hat für mich viel Kraft gebraucht, immer wieder in gewissen Phasen von meinem Leben. Und ich glaube, ich bin mehr bei mir, ich bin mehr geerdet, wenn ich so Sachen auch annehme als Tools, die mir gut tun. Wie jetzt eine bewusste Ernährung, ist auch die Spiritualität für mich ein Entscheid, wo ich irgendwann mal gefällt habe, dass mich, ja, das interessiert mich, ich werde mehr erfahren und ich bin ein neugieriger Mensch. Und dann geht man rein, gewisse Sachen und entscheidet sich, das will ich jetzt, das will ich mitnehmen ins Leben oder das lasse ich weg, das ist jetzt nicht so wichtig.
Gut, ich bin auch ein neugieriger Mensch, darum habe ich auch das Spiel erfunden.
Das finde ich ein super Spiel. Deshalb wollte ich auch unbedingt zu dir kommen.
Ich erkläre noch schnell, was wir jetzt nachher machen. Da haben wir einen Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über Begriffe, die draufstehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten, ausser du bist vorne am Limit, was ich aber nicht erwarte. Aber dann dürftest du abbrechen und schreiend rausrennen. Du dürftest auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles möglich, ausser die Lügen.
Ausser
Lügen?
Lügen, ja.
Das heisst ja Wahrheit, Wein und Eisenring.
Ja, absolut. Eben, wir haben sie dabei, dann haben wir
dabei,
wir die
Wahrheit. Wir
verpflichtet sie.
Genau, fangen wir an.
Geheimnisse.
Mhm. Wie viele Geheimnisse findest du sind erlaubt in einer Beziehung?
Ich glaube, es braucht Geheimnis, dass man sich kann erhalten bleiben als Paar. Ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, in einer längeren Beziehung alles voneinander zu wissen und alles miteinander zu teilen.
Welchen Bereich findest du, muss man teilen? Oder gibt es...
Ja, also alle Lebensbereiche kann man teilen, aber es gibt keine Ausschließlichkeit. Es muss eine Offenheit sein oder eine Durchlässigkeit, dass man für andere Menschen auch offen bleibt, für andere Erfahrungen für andere. Ja, und das bedeutet auch, dass man nicht immer alles voneinander wissen muss. Also von dem gehe ich jetzt aus, ja.
Würde wahrscheinlich ein Gewissen sagen, das ist wie ein Doppelleben? Wenn man das ins Extreme.
Ja, also Doppelleben zieht. Ist dann schon sehr schon pathologisch, würde ich jetzt mal sagen. Geheimnis an sich, denke ich, ist ein Schmiermittel für den Alltag, für einen selber. Also, dass man Freude hat am Leben, hat ja nicht immer damit zu tun, dass man alles mit allen teilt, sondern vielleicht hat man ein Geheimnis nur für sich allein und genau das bringt einem glücklich durch den Tag.
Hast du das schon immer so gehandhabt oder hast du früher das Gefühl gehabt, man muss in einer Partnerschaft quasi alles teilen, wo man denkt?
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwiespältig gewesen in früheren Jahren. Eigentlich habe ich vielleicht auch gewusst, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist. Ich habe auch immer gewisse Freiheiten mir rausgenommen und mich eigentlich als so selbstbestimmte Frau in Erinnerung, auch in jungen Jahren. Und gleichzeitig hatte ich so eine sehr romantische Seite in erster Linie, wo ich dachte, aber das muss doch, die Möglichkeit muss es doch geben für die totale Symbiose, die totale Verschmelzung. Und ich habe das auch immer wieder gelebt. Aber das ist halt einfach kein Zustand, der bleibt über viele Jahre, sondern ich denke, ein Geheimnis oder eben sich in jemand anderen verlieben, auch wenn das nur ein Funke ist, ich denke, das gehört zu unserem Leben und ich fände es auch eine wahnsinnig traurige Vorstellung, wenn man sich das müsste verbieten oder wenn einem das jemand würde verbieten, da wäre ich schwer nicht einverstanden.
Aber würdest du auch zum Beispiel eine Affäre geheim halten, weil du findest, das ist dein Geheimnis und das muss Platz haben?
Ja, ich gehe eigentlich grundsätzlich davon aus, dass es nicht förderlich ist, jetzt sich immer alles muss jetzt erzählen oder die totale Ehrlichkeit zu leben. Weil ich denke, man sollte seinen Partner auch nicht mit einem Beichtstuhl verwechseln. Also ich bin da, also das ist einfach so eine katholische Vorstellung, dass man dann die Schuld sich selber erlässt, dann hat sich der andere auf der Schulter und hat Schmerz und Traurigkeit und ich sehe da nicht immer unbedingt den Sinn dahinter. Selbstverständlich, wenn das etwas Tieferes ist, eine tiefere Beziehung wird oder eine tiefere Verbindung, dann gibt es sicher viele Gründe, die dafür sprechen, dass man sich das dann doch sagt. Aber ich glaube, also ich handhabe das auch für mich so. Ich würde das auch nicht von meinem Partner alles unbedingt immer wissen, weil ich respektiere, dass auch seine Intimsphäre soll intakt sein soll. Und die hat nicht immer nur mit mir zu tun.
Also so ein bisschen die Regeln, alles, was nicht wirklich wichtig ist für die Partnerschaft zu wissen, muss man auch nicht zwingend erzählen.
Ja, alles, was jetzt vielleicht nicht eine grössere Bedeutung bekommt. Mhm. Also ich denke, wenn man sich wirklich in jemanden ernsthaft verliebt, in jemanden anders, oder ja, was immer das dann für Folgen hat, dann ist es sicher von Vorteil, wenn man sich das sagt, weil sonst gibt es wirklich einen tieferen Graben. Mhm. Das würde ich sicher auch unterstützen. Aber ja, meine Erfahrungen sind nicht, dass das immer zum Guten von einer bestehenden Beziehung ist, wenn man sich wirklich alles erzählt.
Gut.
Mhm, die zweite Karte.
Die zweite Karte.
Libido. Die schöne rote Karte.
Ja. Das habe ich ausgewählt, das Design.
Das finde ich gut.
Ja.
Das gefällt mir sehr.
Hat sich deine Libido verändert in den Jahren? Oder ist die gleich geblieben zwischen dem ersten Mal Sex und jetzt?
Nein, auf keinen Fall. Also, als junges Mädchen hat man selbstverständlich eine andere Libido wie als 50-jährige Frau.
Also findest du eine stärkere?
Ja, 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 sehr. Also auch, vor allem halt auch, man kennt sich selber, man weiß, was man will. Man hat die Göttin schon geweckt in sich selber.
Mit 50. Um
auf das zurückzukommen. Gut, ja. Genau. Das sollte dann irgendwie passiert sein bis dann.
Man hat auch herausgefunden, welche man muss
wecken. Ja, genau, welche dass man muss anzapfen und so weiter. Es gibt eben doch einige. Ja, ich glaube, dass sich das schon verändert. Und jetzt in meiner Erfahrung und auch die Erfahrungen von meinen Freundinnen um mich herum, weil die etwa gleich alt sind wie ich, würde ich jetzt mal behaupten, dass das wächst. Dass das mehr Freude dazukommt. Und dass es, dass es eine zunehmende Kraft ist, nicht eine abnehmende.
Also, dass die Libido grösser wird?
Ja, ja. Und das ist auch so gegen die Klischees, die es oft immer noch gibt. Jetzt gerade in unserem Kulturkreis von Frauen, die um die 50 sind. Vom Thema Wechseljahr und so weiter, wo man dann so als asexuell vielleicht eingestuft wird von gewissen Gegenüber oder von einer gewissen Sicht von der Gesellschaft, das denke ich, das stimmt überhaupt nicht.
Hast du das Gefühl, es ist eben genau das Gegenteil? Ja. Also sie wächst eigentlich und die Lust wird wie grösser. Also wenn man jetzt Libido mit Lust gleichsetzt.
Genau. Und ich denke eben auch, dass Befreiung, Selbstbefreiung von Frauen oft um die Zeit im Leben nochmal so wie einen neuen Schub annimmt. Die einen trennen sich, bei den anderen sind Kinder draussen. Es passieren recht tiefgreifende Sachen um so 45, 50 oft im Leben von Frauen. Man besinnt sich nochmal auf eine neue Entwicklung. Ich erlebe sehr viele Frauen, die dann wie nochmal durchstarten. Und auch in der Sexualität. Wo oft erst dann, oder jetzt also meine Generation, die oft bis dann gewartet haben, um sich wirklich zu befreien. Das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, aber das ist so ein Phänomen, das ich beobachte.
Hast du das Gefühl, das hat damit zu tun, dass man sich besser kennenlernt oder dass man den Körper besser kennenlernt oder hat es damit zu tun, dass wirklich die Lust einfach sich ändert, einfach so, wie sich Sachen im Körper ändern? Oder hat es damit zu tun, dass man besser sagen kann, was man will oder was sind
ja,
für Gründe?
Ich denke, es hat sicher damit zu tun, dass man sich selber besser kennt und dass man dazu stehen kann, wer man ist. Und vielleicht keine Rolle, nicht einem Rollenbild will entsprechen, wo man vielleicht bis anhin selber mit sich herumgetragen hat. Das muss ja nicht mal fremd gemacht sein. Das hat ja vieles mit uns selber zu tun.
Dass man mehr gefallen will, oder was
ja, dass man vielleicht nicht mehr gefallen will. Ja. Ich glaube, das ist ein Schlüssel eigentlich. Von diesen Jahren habe ich das Gefühl, das Östrogen geht ein bisschen runter, das Testosteron nimmt ein bisschen zu, die männliche Kraft von der Frau, das wieder gegen rausgehen, die Brutpflege ist vorbei. Man ist in einer anderen Kraft und viele Frauen gehen dann mehr raus und sagen, was sie wollen und sind auch nicht mehr das Schätzchen, was sie vielleicht 10 Jahre früher noch waren. Ich tue das nicht jetzt, ich will das nicht pauschalisieren. Nicht alle Frauen mit 30 sind irgendwelche Schätzchen. So, oder?
Gibt denn das nicht irgendwo ein Problem oder ist deine Erfahrung, Männer sich gleich fest verändern und in die gleiche Richtung?
Nein, genau die andere. Also die Männer haben dann weniger Testosteron, dafür mehr Östrogen. Also ich höre von vielen Männern um die 50, dass sie so viel heulen wie noch nie in ihrem Leben. Und das ist eigentlich so ein bisschen befremdlich dann vielleicht, oder? Wenn man aufs Mal so einen super sensiblen Mann neben sich hat, wo er eigentlich vorher schon ein Macho war. Und jetzt, also ja, es gibt so Verschiebungen, die sicher auch für die Männer gelten.
Und der Mann wird weniger Sex oder, gleich, oder nimmt es bei Männern zu? Es gibt, ich habe, ja, das, gehört immer wieder, dass das irgendwie sich total verschiebt.
Das kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt wie nicht beantworten. Da bin ich zu wenig in der Männerwelt drin, dass ich jetzt für die Männer antworten könnte. Also, ich denke nicht, dass das einschläft bei den Männern, auch wenn sie mehr Östrogen ausschütten und jemand mal mehr heulen. Das kann ja sehr reinigend und befreiend sein. Aber
heulst denn du jetzt weniger wegen Testosteron?
Ja, vielleicht. Wer weiß? Doch, weißt du, was du sagst? Ich habe so Jahre gehabt, ich war wirklich so super hyper emotional und das aber auch nie als Problem wahrgenommen. Aber eigentlich das, ja, das ist schon etwas, gewesen, was zu mir gehört hat. Schnell heulen. Und das war auch so ein Ventil. Vielleicht auch von Wut und Ärger, nicht nur von Traurigkeit. Und ich glaube, ich bin ruhiger geworden, vielleicht stoischer, mehr bei mir. Und ich habe nicht mehr so viel Erwartungshaltung an gewisse Sachen. Und dann ist man auch weniger enttäuscht, dann muss man vielleicht auch weniger heulen. Vielleicht hat es mit dem zu
tun. Ich brühe eben mega viel, aber ich brühe eben sogar schon so ab Whiskas-Werbungen. Nicht gerade Whiskas, aber so hyperemotional. Und das hat immer zugenommen. Je älter ich geworden bin, desto mehr zugenommen.
Ja, aber du bist ja noch sehr jung.
Und jetzt finde ich das total beruhigend.
Ja, das ist sehr beruhigend. Wieder runter. Genau.
Ja.
Ja. Gut. Also was ich nie gemacht habe, ist, also doch, natürlich habe ich es auch gemacht, auch wegen Film gehüllt.
Ui,
aber meine männlichen Gegenüber haben immer viel mehr Rotz und Wasser gehüllt in den Film, aber im wahren Leben habe ich immer mehr gehüllt. Und das, weiß ich nicht, das gleicht sich vielleicht ein bisschen an.
Das wäre schön, ja.
Also das wäre auch für dich eine gute Perspektive.
Das wäre eine gute Perspektive.
Nicht mehr wegen der Whiskas-Werbung musst
du heulen. Ja, nein, ich heule wegen Film, ich heule im normalen Leben, ich heule durchgehend. Nehmen wir nochmal eine Karte?
Ja, gerne.
Jetzt, als ich die Perspektive habe, dass ich gleich aufhören brüllen.
Okay, das ist doch sehr beruhigend.
Das ist total beruhigend, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir uns kennengelernt.
Das finde ich auch. Lügen.
Lügst du an mich?
Ja, natürlich. Also, das gehört dazu. Das gehört
kein
zum Leben.
Lügen.
Das ist, ja, genau. Alles ist eigentlich alles eine Lüge. Mein Leben ist eine Lüge. Nein, aber also, wer behauptet, er lügt nicht, der lügt. 100%.
Also in welchem Moment lügst du? Wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas rausholen?
Ja, man lügt doch täglich. Also man lügt bei der Frau auf der Straße, wo man sagt, ja, es ist schön, dich zu sehen, aber eigentlich will man aufs Tram rennen oder so. Also, keine Ahnung. Es ist auch ein Schmiermittel von unserer Gesellschaft wahrscheinlich, die kleinen Lügen.
Bist du mal ganz massiv angelogen worden, sodass es sich etwas geändert hat in deinem Leben?
Nein. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Nein.
Hast du mal jemanden fest angelogen?
Nein, ich habe Sachen nicht gesagt. Unterlassungslügen.
Und das hat Konsequenzen gehabt?
Ja, das hat schon immer wieder mal Konsequenzen gehabt.
Also um auf die erste Karte zu kommen mit den Geheimnissen.
Ja, genau. Also irgendwie gehört das da so ein bisschen zueinander. Genau.
Also hast du andere ausserehliche Geschichten gehabt, die du nicht erzählt hast und das geht unter Unterlassungslügen und das hat Konsequenzen gehabt?
Ja, nein, nicht einmal so, nicht jetzt in der Ehe oder so, aber schon auch bei Freunden, wo ich wirklich halt Sachen für mich behalten habe, weil ich gefunden habe, das ist jetzt nicht relevant, aber mein Gegenüber hat das als relevant eingestuft. Das hat jetzt keine Erdbebenkonsequenzen gehabt, aber das, mit dem musste ich auch schon lernen umgehen, dass ich gemerkt habe, okay, das ist immer so ein bisschen Hintertürchen. Also aktiv lügen ist etwas anderes, als etwas nicht zu sagen, finde ich. Ich mache da einen Unterschied. Weil aktiv lügen ist etwas sehr Unangenehmes. Mhm. Das ist etwas, wo sich einfach nicht gut anfühlt. Mhm. Etwas nicht zu sagen ist ein bisschen einfacher. Aber ich will jetzt da kein Statement machen, lügen uns so viel wie möglich an. Aber ich glaube, wenn wir realistisch auf unser Leben schauen, auf unsere Gesellschaft, wie wir funktionieren, gehören so Lügen dazu, ja, dass man soziale Lügen, weißt du, so.
Wenn dich deine Kinder anlügen, oder machen sie das eh nicht?
Doch, sicher, das gehört dazu. Alle
und wenn du es
dann würde ich sie niemals verurteilen, weil das dazu gehört. Das gehört zu ihrem Prozess und zu unserem Beziehungsprozess, dass man Mutter oder Vater anlügt und etwas vorschwindelt, was man gerade war und nicht alles erzählt. Das ist total gesund, weil die Kinder, die das machen, die tun sich emanzipieren von ihren Eltern und das ist ein Prozess, den man macht in der Pubertät und da habe ich vollstes Verständnis. Natürlich sage ich ihnen nicht, ich gratuliere, dass du mich angelogen hast, logisch. Aber ich würde sie auch nie verurteilen für das. Also so eine Art von Moral halte ich nicht hoch bei meiner Erziehung von den Kindern, weil das ist einfach nicht, das ist ein bisschen weltfremd. Ich rede mit ihnen dann selbstverständlich darüber, wenn sie das machen würden. Das ist jetzt auch nicht ein sehr grosses Thema, aber ich glaube, wenn man da entspannt ist einigermaßen, dann hat man auch tendenziell ehrlichere Kinder. Also,
ist mal eine Lüge über dich irgendwo in den Medien gestanden? Ob es einfach nicht gestimmt hat?
Ja, es hat irgendwann hat's schon so Geschichten gegeben, wo ich dann gegangen bin bei CVC und ich so ein bisschen everybody's darling war, bin in den Medien, so, nachdem ich all die Preise gewonnen habe als junge Frau, die einfach für einen Generationenwechsel gestanden ist, damals bei CVC, Ende 90er Jahre, wo ich überhaupt nichts dafür da habe, außer die ersten drei Monate jetzt einfach zu moderieren und dann die Presse das so hochgehypt hat. Dann ist natürlich, wenn man jemanden so aufschreibt, muss es runterkommen. Das wissen wir, das sind die Gesetzmäßigkeiten vom Boulevard, oder? Und von denen bin auch ich nicht verschont geblieben. Und dann hat es auch Geschichten gegeben, wo ich mich auch gewehrt habe, juristisch dagegen, erfolgreich.
Gegen welche
Aber Geschichte? Ich will da nicht mehr drauf eingehen, weil das ist über 20 Jahre her und das ist total erledigt. Und ich bin da auch niemandem nachtragend, aber ich habe mich dagegen gewehrt, ja.
Nehmen wir die nächste Karte.
Mhm. Mal von dieser Seite. Selbstbefriedigung. Ah. Eine rote Karte.
Eine rote Karte.
Das ist also, aha. Ist ein Ausgleichungsspiel.
Ja, das schaue ich auch.
Ja, aha.
Meine Gäste ziehen zwar, aber es ist alles ja, das ja, hat auch nur zwei Karten da rein.
Genau.
Wie viel hat Selbstbefriedigung für dich mit Selbstliebe zu tun? Das ist ja ein grosses Wort auf deiner Webseite. Genau. Oder hat das gar nicht miteinander zu tun?
Doch, absolut. Absolut. Und ich glaube, dass das auch wichtiger wird im Alter. Dass man das, oder also jetzt für mich persönlich, dass das eigentlich mehr Bedeutung hat wie mit 20. Das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Also, ich habe immer gerne Sexualität gelebt, aber eigentlich weniger mit mir selber. Und ich glaube, dass es auch so ein, für mich jetzt persönlich ein Reifungsprozess war, es auch mit mir selber wunderbar schön zu haben. Also, ja.
Also hast du das Gefühl, das hat wie zugenommen und früher hast du es aus anderen Gründen gemacht? Aus irgendwie,
ja, das ist auch weniger. Weil
Sabrina Pesenti hat gesagt, zum Beispiel zum Druck abbauen. Genau. Oder?
Nein, das habe ich jetzt eigentlich nie so erlebt. Und ich habe auch nie eine Stigmatisierung erlebt. Oder besser gesagt, so ein, sie hat ja erzählt, wie sie dann das Gefühl hatte, der liebe Gott schaut mir jetzt zu.
Ja, genau.
Und so. Ich bin überhaupt nicht gläubig aufgewachsen, ich bin sehr frei aufgewachsen. Das war für mich gar nie ein Tabuthema gewesen. Und deshalb, ja, es ist so, wie ich auch Kindererziehung wahrnehme, je mehr man Tabus aufbaut gegenüber den Kindern, desto mehr wird es etwas, wo man muss sich durchsetzen oder dagegen ankämpfen und so weiter. Und irgendwie ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass das für mich als junge Frau so eine grosse Bedeutung hat. Eben weder als Ventil noch als, oh je, ich mache jetzt etwas Verbotenes. Es hat einfach keine grosse Bedeutung gehabt.
Also weißt du gar nicht das erste Mal, was Selbstbefriedigung gemacht hast?
Nein, ich mag mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich mag mich sehr wohl als erstes Mal erinnern, als ich mit meinem damaligen Freund geschlafen habe. Aber als erstes Mal Selbstbefriedigung, das ist wie die erste Mensch. Ich mag mich da sehr nicht einmal verschwommen erinnern, jetzt in dem Fall.
Und wenn du sagst, es hat jetzt eine andere Bedeutung, hast du das Gefühl, du hast ihm eine Bedeutung gegeben oder die Lust ist anders geworden?
Ich habe ihm sicher mehr Bedeutung gegeben oder ich habe es mehr in mein Leben gelassen, weil es mich auch interessiert, das mit mir selber zu erleben und das auch zu entdecken, weil das einfach etwas komplett anderes ist, als wenn man mit einem Partner Sexualität lebt. Von dem her habe ich das sicher aktiv gesucht, ja, und finde das auch etwas Wichtiges als Frau, weil ich denke, wenn man weiterkommen mit seiner eigenen Sexualität oder mit seinem eigenen Frausein überhaupt, dann ist es ja wichtig, was man selber gerne hat und herauszufinden, was das für Nuancen sein können, dass dann das auch einem Gegenüber kann erzählt werden, zum Beispiel.
Findest du, das wird zu wenig besprochen oder genug fest besprochen in unserer Gesellschaft?
Ich denke sicher, dass das immer noch ein Tabu ist. Wir haben einen Kulturplatz gemacht zum Thema Gruppenmasturbation. Mhm. Das war eine Kunst-Performance von der Thalia Schmid. Und das hat durchaus sehr emotionale Reaktionen gegeben, auch in der Presse. Also sind die grossen Buchstaben vorgenommen worden, sozusagen Masturbieren auf SRF-Kosten oder so. Also da kann man sich immer noch wunderbar aufregen. Im 21. Jahrhundert ist das offensichtlich eine Provokation.
Hast du das Gefühl, es ist etwas, was für Frauen und Männer ganz anders ist?
Das kann ich nicht beurteilen. Da weiss ich zu wenig über also natürlich weiss ich etwas so, was man sich sagt, dass das für Männer mehr noch Treibabfuhr ist und ein Ventil und so weiter. Aber ich kann das jetzt nicht wirklich vergleichen. Da wäre ich nicht kompetent, darüber zu reden. Das kann ich jetzt wie nicht beantworten. Sucht.
Hast Orange. Du eine Sucht? Mir gefällt, dass du immer die Farbe sagst. Ja. Du bist der erste Gast, der die Farbe der Karte sagt.
Mir gefallen einfach die Karten so gut. Kann man die auch kaufen? Kann man das privat dann noch nachspielen?
Nein, das spiele ich
halt nicht. Ja,
ich weiß, aber das, ja, meinst du, das wäre eine Möglichkeit, um endlich reich zu werden? Ja, ich habe die Karte selber erfunden.
Und find's richtig
konzipiert
cool.
Und dann grafisch umgesetzt hat es Tamedia.
Ja, das gefällt mir sehr
wahrscheinlich
gut.
Würde Tamedia reich werden und nicht ich.
Ja, das ist das Problem. Ja. Wie meistens bei den Journalisten. Habe ich eine Sucht? Nein, ich glaube, ich bin ein recht suchtfreier Mensch. Ich kann auch seit ich rauche und rauche 3 Wochen keine Zigarette und dann kann ich 3 Zigis rauchen, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie unterwegs bin und dann rauche ich wieder 2 Monate nicht. So. Also das geht bei mir. Oder ich trinke gerne ein Glas Wein.
Aber brauchst du noch ein Glas Wein?
Nein, es ist gerade gut. Sonst fange ich noch an.
Lalle. Lalle,
genau. Aber du hättest vielleicht noch eins.
Ich habe noch ein
bisschen. Hast du noch einen Schluck? Nein, ich glaube, Sucht ist jetzt eher ein langweiliges Thema bei mir, weil ich da nicht viel zu bieten habe. Also am ehesten noch bin ich süchtig nach schönen Kleidern, nach so Sachen. Oder ich bin süchtig nach Natur. Das sind jetzt total bescheuert. Aber ich gang wirklich jeden Tag in den Wald, bei jedem Hudelwetter. Wenn ich es irgendwie mir einrichten kann, bin ich eine Stunde im Wald. Ich bin süchtig nach frischer Luft, nach Bewegung, nach so Sachen. Aber das ist jetzt echt bin ich ziemlich
langweilig. Einfach kein Suchtmensch.
Nein.
Ich bin aber wirklich auch kein Suchtmensch.
Eben genau. Ich denke, seit dem Anfang, ich sollte dir jetzt auch mal eine Frage stellen, weil das steht nämlich im Konzept von dieser Sache.
Genau, das macht einfach niemand.
Und niemand macht es.
Das macht niemand.
Und ich werde jetzt wissen, ob du irgendeine geheime
Sucht hast. Nein, ich bin wirklich kein Suchtmensch. Das ist
ein langweiliges Thema bei dir.
Sucht ist definitiv ein langweiliges Thema. Ich habe nie geraucht. Das ist aber ein bisschen eine traurige Geschichte, weil mein Vater hat geraucht und ist aber früher an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Und dann tue ich das total verteufeln. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin gar kein Suchtverhalten.
Ich auch nicht.
Wirklich nicht. Das ist leider. Also nein, ich bin eigentlich noch froh darum. Ich habe das Gefühl,
ich es gibt
Leute, die so ganz schnell einhängen und sich immer wieder so zusammennehmen.
Ja, ich bin auch froh, weil ich kann es einfach geniessen.
Ich würde sagen, dass ich, weil ich wirklich viel unterwegs bin an der Übung, dass ich wahrscheinlich so tagmässig relativ oft Alkohol trinke.
Was hast du viel Alkohol?
Also, dass ich nicht mengenmässig pro Abend viel trinke.
Aber oft?
Ja, einfach weil ich wirklich fast jeden Abend irgendwie weg bin oder mit jemandem oder bei jemandem daheim zu Nacht und irgendwas. Und dann kommt es auf das Mal, habe ich das Gefühl.
Also das habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwann mal müssen sagen, ich koche sehr gerne und dann gehört einfach das Glas Wein dazu, eigentlich. Aber dann habe ich auch müssen sagen, ich bin vielleicht 3 Abende bis 4 weg, daheim, Maximum. Den Rest bin ich daheim, habe ich mir irgendwann vorgenommen. Ich glaube, es ist vernünftig, die Übung, wo ich daheim bin, tendenziell kein Alkohol zu trinken. Einfach eine Kontrolle zu behalten für meinen Körper. Nicht jetzt wegen Suchtgefahr, aber einfach wegen Gesundheit. Also ich spüre es einfach. Wenn
Das mache ich auch. Ich trinke daheim nie, ich trinke nie allein. Aber ich bin einfach sehr selten
allein. Selten allein.
Ich bin selten daheim.
Das reimt sich sogar. Das wäre noch poetisch.
Aber ich habe immer das Gefühl, dann ist es vorbei. Wenn ich mal für mich alleine eine Flasche
Wein aufmache. Das mache ich natürlich oft.
Nein, das mache ich
das nicht. Zelebriere ich sehr gerne. Weil ich koche auch dann das oft geht, natürlich für mich und Kind. Und dann ist es mal niemand rum und so. Und dann, doch, ich finde das noch recht wichtig. Aber es geht eigentlich ins Thema Selbstbefriedigung.
Selbstbefriedigung.
Sollte ich dich fragen, was du so zum Thema Selbstbefriedigung haltest?
Mit dieser Karte sind wir jetzt schon vorbei.
Ach so, ja, das ist jetzt aber ein fauler Trick.
Nein, ich finde Selbstbefriedigung super.
Du auch.
Ja, eben. Voll. Also,
eben, gell. Es gehört voll dazu.
Es gehört voll dazu. Ja. Und es wäre...
Es wäre ja komisch.
Schade, wenn es das nicht gibt. Und ich verstehe nicht, was man für ein Geschiss darum macht.
Ja. Ja, offensichtlich ist es immer noch ein Tabu. Offensichtlich.
Ja, es ist ein bisschen also.
Ekel.
Hast du irgendetwas, das dich mega vor Ekel
ist? Da kann ich jetzt auch nicht fest viel dazu sagen. Nein. Ich habe weder eine Phobie, irgendwie, weißt, Spinnen, Mäuse.
Ja, irgendetwas, was du mega grusig findest.
Null. Nein. Ich glaube, ich bin ein rechtes Naturkind. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich habe gerne dreckige Hände, dreckige Schuhe. Mir ist es egal, wenn Kinder dreckig heimkommen. Wir haben gerade heute meine jüngste Tochter gesagt, Mami, hast du gewusst, wenn man seine eigenen Böcke isst, ist es gut für das Immunsystem? Dann habe ich ihr gesagt, okay, das ist, wieso wir immer so gesund sind. Also das ekelt mich nicht.
Die eigenen Böcke essen?
Ja, also, das kann ja schon mal passieren. Also, ich werde jetzt nicht irgendeinem fremden Mann da vis-à-vis in der Bar müssen zuschauen, wie er seine Nase rumpopelt, aber ich würde
es meinem Kind nicht sagen. Isst du deine eigenen Böcke?
Das kann schon mal vorkommen, ja.
Ja,
Also ich
das finde ich gehört, die lustigste Aussage, die ich so lange. Renato Kaiser hat gesagt, sein Guilty Pleasure sagt, dass er gerne, mega gerne böckt.
Also nein, mega gerne würde ich jetzt auch nicht sagen.
Dann habe ich mich gefragt, ob er böckt ist. Ja. Und dann hat er gesagt, nein.
Nein, niemand. Hat er sich einfach nicht getraut. Das ist seine
Lüge. Vielleicht hat er gelogen. Weil er wäre gerne böckt.
Nein, aber das muss ich jetzt. Also mich muss jetzt grusen, meine Böcke zu essen.
Nein, das grusst mich überhaupt nicht.
Aber es ist mir jetzt, also ich habe jetzt nicht wirklich eine innige Beziehung zu meinen Böcken. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie mich grusen. Es ist etwas von mir.
Ja, und jetzt, wo deine Tochter sagt, das ist mega gesund.
Eben, siehst
du? Also haben die das zelebrieren, die das
zu Hause? Ja, ich habe keine Corona.
Ja.
Das ist meine Böcken essen.
I mean, ja. Genau.
Okay.
Ja.
Also, du hast das haben wir übrigens Mittag besprochen.
Du hast ihnen das quasi beigebracht?
Ja, vielleicht. Unbewusst. Also, die These hat sie heute heimgebracht von der Schule. Keine Ahnung, weiss der Geier, was sie das gelesen hat. Ja, was hat sie gesagt? Mama, hast du gewusst, eben, Böcken essen ist gesund.
Es macht gar nicht so Sinn, weil da bleiben doch ganz viele so Sachen hängen in der Nase rein.
Ja.
Und dann sind das so geile, geile Klümpli.
Also, das sind jetzt ein bisschen zu much Details, finde ich.
Okay, ich weiß nicht, ob ich das je wieder aus meinem Kopf rausbringe, dass du deine Böcke nimmst.
Jedes Mal, wenn du an mich denkst, dann denkst du an Nasenböcke.
Ja, ja, jedes Mal,
wenn ich mir das müssen wir noch ändern, bis zum Ende von dem Gespräch.
Wenn ich auf den Kulturplatz schaue, dann denke ich nur Böcke. An die Böcke. Nein,
das wollen wir nicht.
Ja, nein.
Jetzt müssen wir dringend das unterschreiben im Fall. Feinde. Feinde.
Hast du Feinde?
Ja, oft weiss man sie nicht, oder?
Das stimmt.
Mir hat mal jemand gesagt, in der Zeit, als ich bei 10 vor 10 war und es eben so abgegangen ist, raketenmässig mit mir, und ich habe Preise gewonnen, die damals eine Wichtigkeit hatten im Journalismus, der Telepreis und ich weiß gar nicht, wie die alle geheißen haben. Ich habe die einfach abgesandt innerhalb von einem halben Jahr und andere haben schon 30 Jahre im Fernsehen geschafft und haben nie den Preis gewonnen. Ich habe gemerkt, das hat eine wahnsinnige Bedeutung. Und dann habe ich mal eine Kollegin gesagt auf der Redaktion bei 10 vor 10, gell? Wenn man so Freunde hat wie du, dann braucht man keine Finde mehr. Und ich dachte, hä? Und irgendwie, ich kann es gar nicht begreifen, was die Person mir wollte sagen. Und ich habe wirklich im Nachhinein eigentlich müssen merken, okay, es hat viel Neid und Missgunst gegeben. Und ich war einfach eine junge Frau mit 27, die dort durchgestartet ist, aufs Mal die ganze Schweiz gekannt hat. Und ehrlich gesagt, es hat mich komplett überfordert und ich habe es überhaupt nicht toll gefunden. Und damals hat es keinen Pressedienst gegeben, der einem irgendwie beschützt hat oder kuratiert hat, was für Anfragen zu einem kommen und so weiter. Das ist so wie fast ungefiltert eigentlich auf einem niederprasselt und es ist eine enorm intensive und überfordernde Zeit gewesen. Aber ich habe nie wirklich offensichtliche Feinde kennengelernt. Also es hat sich nie jemand mir gegenübergestellt und gesagt, so quasi, wir tun so ein Duellieren und es geht um das und das. Aber ich glaube, das ist so ein Wesen von der Schweizerinnen, dass man vielleicht wie, wenn man jemanden nicht mag, dann tut man es halt einfach, keine Ahnung, zu schweigen oder man hat mit dieser Person nichts zu tun oder so. Und ja.
Wieso ist das so schwierig für dich, mit dem Neid oder dieser Aufmerksamkeit umzugehen?
Ich habe das einfach sehr... Das war ja sehr schleichend gewesen. Das habe ich ja in dem Moment gar nicht so festgestellt. Eigentlich erst wie im Nachhinein. Und was ich vor allem gemerkt habe, ist die mediale Präsenz und das unglaubliche Begehren vom Boulevard und so weiter. Und da habe ich sicher selber auch Fehler gemacht als junge Frau. Obwohl ich nie sehr viel von meinem Privatleben preisgegeben habe, bin ich da sicher auch sehr unreif und zum Teil auch voll reingelaufen und so weiter. Und eben, wenn sie einem aufschreiben, dann wollen sie einem auch eines Tages abschreiben. Das ist das Naturgesetz von der Boulevardmedien. Und da habe ich meinen Preis gezahlt und meine Erfahrungen gemacht.
Ist jetzt etwas anderes, wenn du dich coachen könntest, die Frau von damals, wenn du dich coachen könntest, jetzt, was würdest du sagen?
Ja, ich würde mich, glaube ich, mal eine Runde in den Arm nehmen, sozusagen. Und, weil es ist schon meistens recht einsam, wenn man so aufs Mal, wenn es einem so aufpusht. Und damals hat das einfach eine andere Bedeutung gehabt, medienmässig. Da hat es nicht 50 Kanäle gegeben und so weiter und Internet und so. Es ist, der Schweizer Fernsehen hat eine wahnsinnige Bedeutung gehabt. Und wenn man so...
Bist du dort frisch Mami gewesen? Bist du dort
frisch, ja, Mutter? Ich hatte dort einen Sohn gehabt, wo, also im 96 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und im 98, Frühling 98 bin ich gestartet bei 10 vor 10. Ja. Das heisst, mein Sohn ist 2,5 gewesen, als ich gestartet bin bei 10 vor 10. Und das war meine Rettung gewesen, immer. Also man hat ja immer eine Woche so einen 10 vor 10 Dienst und dann ist man wieder 2 bis 3 Wochen daheim. Und dann bin ich mit meinem kleinen Sohn in den Wald gegangen und in den Sandhaufen. Und das hat mich immer gebödelt. Und dank dem bin ich, glaube ich, einfach weder abgehoben noch durchgedreht noch depressiv geworden. So, also, das hat mich einfach sehr stabilisiert und ich habe das extrem wichtig gefunden. Und ich wüsste nicht, was mit mir passiert wäre als junge Frau, wäre ich dort nicht Mutter gewesen. Es hat mich wirklich viel Kraft gekostet. Und vor allem habe ich das gemerkt im Nachhinein, was eigentlich vorbei war. Es war so ein bisschen wie ein schlechter Traum gewesen. Einfach die Medien das, und dann eben der Wechsel zu TV3 und dann all das ist so aufgekocht worden. Das hat wirklich, das habe ich zuerst mal verarbeiten müssen.
Hast du vor dem jetzt noch Angst oder ist dir das jetzt wie egal? Also wenn du jetzt eben auch zum Beispiel Gülşah seit ihrem Tag hat da gesagt, sie hätte immer Angst vor den Schlagzeilen. Also bei allem, was ich mache, denke ich, das könnte die Schlagzeilen geben. Ja. Bei dir ist es jetzt klar, das sind Bögen.
Genau, das ist wenigstens ein Schlagzeil, oder? Also. Haben wir wenigstens eine generiert. Ja, ich weiß genau, was sie meint mit dem Gefühl. Ich kenne das sehr gut, das Gefühl. Und ich glaube, ich kann einen Teil davon können loslassen, von dieser Angst. Oder wahrscheinlich eigentlich alles, weil ich glaube, das ist auch eine Frage von Reife und von Abgeklärtheit. Und natürlich, sie steht auch anders im Fokus. Ich glaube, wenn man das Kulturmagazin moderiert vom Schweizer Fernsehen, ist man nicht mehr in der ersten Reihe. Und wenn man es einfach zusammen moderiert, ist man logischerweise in der ersten Reihe. Das ist sicher ein Unterschied. Und sie macht natürlich auch, jetzt Gülşah, macht, sorgt auch für Provokationen. Und das ist auch mit das Kalkül natürlich. Ja,
aber was hast denn du unangenehm gefunden, dass du überhaupt im Skiwerfer gestanden bist oder dass man dich nachher kritisiert hat? Oder was war das Unangenehme gewesen, ja, von diesem schlechten Traum?
Ich glaube, das ist die Idee von dem, dass man aufs Mal eine öffentliche Person ist. Und in dem Alter, als ich damals war, habe ich dann aufs Mal das Gefühl, ich muss mich auch für alles rechtfertigen. Heutzutage, wenn jetzt auskommt, dass der Alain Berset eine jahrelange Affäre hat mit einer anderen Frau, dann kann er das einfach abblocken, indem er sagt, das ist privat. Das hat mir ja damals auch in den Sinn kommen. Aber das ist wie etwas, was man lernen muss. Und mit 27 kann man das vielleicht einfach nicht so gut. Ja, ich glaube, das sind Learnings. Das ist eine Frage von Reife, dass man das Recht hat, zu sagen, hey Leute, das ist privat. Es geht euch nicht an.
Ich habe das auch, also als ich aufgehört habe bei Telezüri und dann das Buch geschrieben habe, und dann ist das ja ein Bestseller geworden und dann ist das in jeder Zeitung und zweimal auf der Frontseite vom Blick gewesen. Ich habe das im Nachhinein, ich habe etwa 2 Jahre gebraucht, um mich von dem zu erholen. Ich habe das, eine von der schlimmsten Zeiten gefunden. Und ich habe lange gehabt, bis ich checkte, was ich so schlimm gefunden habe. Ich habe wahrscheinlich auch schlimm gefunden, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich kann gar nichts mehr machen. Also ich kann nicht mehr in den Ausgang gehen und betrunken sein. Mhm. Was ich ja voll kann, weil das bin ja ich als Privatperson. Ich habe es ganz, ganz unangenehm gefunden. Ja.
Also das Gefühl, dass du den Eindruck hast, du bist immer unter Beobachtung. Ja. Und wenn dir jemand böse will, dann kann er dir eins reinbrennen in dem irgendetwas.
Oder? Ich habe es aber nicht voll abgeleitet, glaube ich. Ich habe immer noch, ich finde, es ist... Es ist etwas Schwieriges, um damit umzugehen. Ja. Ich finde, der Gedanke, es ist eigentlich auch egal, was alle Leute denken. Und es ist auch egal, was über mich in den Medien steht. Oder, ich meine, so wichtig bin ich auch nicht. Und überhaupt, das ist völlig egal. Habe ich nicht völlig ablegen gegen ihn.
Ich glaube, aber das ist auch eine Einsicht, dass man sich muss sagen, hey, ich bin ja, also eben, so wichtig ist mir dann auch
nicht.
Und wen interessiert denn das schon? Und das sind so Prozesse, die ich auch gemacht habe. Ich weiss haargenau, was für ein Gefühl du beschreibst.
Ich habe dann nach einem Jahr alle Interviewfragen abgesagt, weil ich das nicht mehr, weil ich das unangenehm gefunden habe. Ich finde, es ist noch tricky. Ich meine, es ist jetzt 5 Jahre, nein, 2016, es ist jetzt 4 Jahre her. Ich will es jetzt schon anders handhaben, aber ich finde, es ist wirklich, wirklich schwierig.
Aber weißt du, es kommt mir jetzt auch in den Sinn, wenn du das so erzählst, und ich bin natürlich in einer ähnlichen Situation gewesen. Das ist auch etwas recht Weibliches, oder? Also, würde jetzt ein junger Mann sich denken, oh je, jetzt bin ich die Schuld, wenn ich zu viel in den Medien komme, obwohl die groteske Situation, dass dann die Medien, die das schreiben, ja selber dich auch benutzen als Figur und auch wieder eine Schlagzeile daraus machen, dass wir immer die Tendenz haben, den Fehler bei uns selber zu suchen.
Ja.
Aber hat das jetzt nicht auch eher mit der Karte Neid zu tun? Also, weißt, das
ja,
ist
es ist so, ich bin immer wieder gefragt worden.
Oder Feinde, besser
gesagt. Okay, die Leute da drehen auf.
Ja, heute ist es wirklich
Highlight. Wir nehmen noch eine letzte Karte.
Highlight.
Und nachher machen wir einfach mit.
Genau, wir machen einfach mit bei dieser Party. Einsamkeit.
Blaue Karte.
Genau, hellblaue Karte.
Du warst einsam gewesen. Bist du dort nicht in einer Beziehung gewesen?
Und ja, also
in einer Familie, und Kind?
Ich meine jetzt mehr professionell einsam im Sinn von... Also die ganze Fernsehfabrik hat sich extrem verändert. Wenn ich heute mitbekomme, wie das medial läuft, wenn wir Interviewanfragen bekommen und so weiter, dann sind wir pampered und das gibt eine Unterstützung vom Haus. Und damals hat es die einfach nicht so gegeben. Und ich bin dem wie so in einem Tsunami. Bin ich dem ausgeliefert gewesen, habe ich jedenfalls so empfunden. Aber natürlich bin ich überhaupt nicht einsam gewesen, sozial. Ich bin mit meiner Familie gewesen, ich hatte ein Kind, ich hatte Eltern, ich hatte Freunde.
Bist du amüs einsam?
Nein, also wenn, dann bin ich allein und zwar selbst gewollt. Also ich denke, ich bin eher noch zu wenig allein im Leben. Jetzt zu oft und ich sehne mich sehr nach dem Alleinsein und ich habe das auch sehr gern. Nicht, dass es immer einfach ist, wenn man allein ist, aber es ist für mich enorm wichtig, der Rückzug, die kleineren und die grösseren. Aber mit 3 Kindern und mit einem Job und mit... Ja, ich bin eigentlich, also Einsamkeit ist, glaube ich, jetzt wirklich auch ein Thema, das mich nicht sehr beeinflusst, weil ich eher das gegenteilige Problem habe in meinem Leben, dass ich oft zu wenig Zeit habe für mich selber.
Wie kann man das Problem lösen?
Ja, man muss sich selber rausnehmen. Man muss sich auch als ersetzbar sehen, auch als Mutter, was nicht immer einfach ist. Jetzt sind Kinder grösser, jetzt ist das nicht mehr so schwierig, aber wenn man eine junge Mutter ist oder jedenfalls Mutter von kleinen Kindern, dann hat man ja tendenziell das Gefühl, dass man unersetzbar ist. Natürlich ist man es auch als Mutter, klar. Aber der Vater kann das sicher genauso gut, einfach anders. Das ist auch so ein bisschen ein Frauenthema, dass man dann einfach auch lernen muss, sich rauszunehmen. Und das heisst dann auch Erholung, Entspannung, Regeneration und dann haben wieder alle viel mehr von dir, vor allem du selber. Aber das sind so Prozesse, die man wirklich auch lernen muss. Weil man hat einen Job, man ist unterwegs, man ist eh schon nicht immer daheim und dann kommt so ein schlechtes Gewissen hinterführen und dann will man noch einen Tag für sich, oder? Will man noch einen Tag allein wandern mit Freundinnen oder in ein Yoga-Retreat oder whatever. Und das braucht auch ein bisschen Mut und ein bisschen Reife vielleicht, dass man sich das selber eingestehen kann und das auch so formulieren kann. Dass man sagt, ich brauche jetzt das.
Würdest du in einem Coaching sagen, man muss egoistischer werden?
Absolut. Ich glaube, wir Frauen können eine Portion Egoismus ganz gut brauchen.
Ich nehme das als Schlusswort.
Das ist schön. Amen.
Danke vielmals.
Danke
vielmals. Sehr, sehr schön. Obwohl ich jetzt das Bild mit den Bögen nicht mehr aus meinem Kopf bringe.
Also, es geschieht nichts Schlimmeres.
Aber es
geht viel schlimmer.
Nein, es ist ein gutes Bild. Danke vielmals.
Danke dir.
«Wahrheit, Wein und Eisenring» ist eine Produktion von der Tamedia AG, Ideenredaktion Yvonne Eisenring, Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller, Kamera Boris Gigax, Ton Dieter Meier.